Du bist ehemaliger Geschichtslehrer und forschst auch weiterhin noch in deinem Fachgebieten. Aktuell heute geht es um das Tübinger Studentenbataillon und da kommt die Verbindung zwischen Uni und Krieg und Kampf und Armee zur Geltung, wie sie heute ja eigentlich unvorstellbar ist. Was hat es damit auf sich?
Heute vor 100 Jahren, 3. April 1920, etwa um diese Zeit, sind 500 Tübinger Studenten in Uniform in mehreren Kompanien von Unna in Richtung Dortmund gezogen, in der erklärten Absicht, revoltierende Arbeiter tot zu machen. Also man muss einen Schritt nochmal zurückgehen. Erster Weltkrieg beginnt 1914. 89% der Tübinger Studenten sind Soldaten, die meisten freiwillig. Das ist die höchste Rate von freiwilligen Studenten in ganz Deutschland, 89%. 720 werden den Krieg nicht überleben. Und die anderen kommen zurück. Sie haben sich für Kaiser und Vaterland eingesetzt. Der Krieg ist verloren. Sie kommen verbittert zurück. Jetzt haben sie das, was sie nie wollten, nämlich eine Republik, noch mit Sozialdemokraten und Sozialisten vorne. Das hat ihnen natürlich überhaupt nicht gefallen. Und sie wurden, als sie nach Tübingen zurückkamen, vom Universitätsrektor Johannes Haller, ausgesprochener Monarchist, begrüßt mit den Worten, der Krieg ist ja noch gar nicht zu Ende. Und jetzt gibt es einen neuen Feind und der neue Feind ist eben nicht mehr Frankreich, England, Russland, sondern der neue Feind ist die Republik. Und dann haben die im Stillen zwei Alarmbereitschaften, hieß es, gegründet. Eine Österberg, alle Verbindungen vom Österberg und eine Schlossberg, das waren die von Schlossberg und von deren Dingen, die sich dann gegenseitig immer heimlich verständigt haben. Waffen hatten sie gebunkert und haben dann darauf gewartet, dass sie, wenn die Stunde wieder ruft, so wie das 1914 der Fall gewesen war, gegen die Franzosen, jetzt gegen die Republik oder gegen die Arbeiter, dass sie dann wieder loslegen können. Und die Chance haben sie sehr bald gehabt. Man muss dazu sagen, Tübingen hat damals 20.000 Einwohner, 3.000 Studenten. Von diesen 3.000 Studenten ist knapp die Hälfte in einer Verbindung. Und diese Verbindung haben einen Aktionsausschuss der Vereinigten Tübinger Kooperation, AVTC, der sich regelmäßig getroffen hat. Und dieser AVTC, also diese Dachorganisation, hat beschlossen, wir machen jetzt diese Alarmbereitschaften. Und wenn irgendwas ist, dann legen wir los. Die Waffen haben wir ja, das militärische Know-how haben wir auch noch. Und das werden wir dann einsetzen. Das geht dann sehr schnell los. Anfang April 1919 droht in Stuttgart ein Generalstreik. Die Studenten fahren heimlich, damit sie von der Bevölkerung nicht bemerkt werden, von Lustenau ab mit dem Zug und sind dabei, auch diesen Generalstreik zu verhindern, indem sie Posten stehlen, Haussuchungen machen und solche Sachen. Sie schießen noch nicht, das werden sie später machen. Und die gibt es dann im März 1920, nämlich beim Kapp-Putsch.
Ja, was ist da gelaufen? Das war eigentlich schon ein rechtsradikaler Putsch, ja? Wer war der Kapp?
Also der Kapp ist so eine Galionsfigur gewesen. Der war, lächerlicher Titel, Generallandschaftsdirektor aus Ostpreußen, aber auch mehr vorgeschickt. Die wirklichen Hintermänner des Putsches waren Militärs. Man muss sich nochmal vorstellen, der Erste Weltkrieg ist zu Ende. Es gibt den Versailler Vertrag. Deutschland muss abrüsten. Das wollen die hohen Militärs nicht. Sie wehren sich dagegen. Und als die Regierung dann tatsächlich die Auflösung dieser Freikorps, die so im Halblegalen rumschwirren, verfügt, weigern die sich und ein Freikorps, die Brigade Erhard, fährt nach Berlin, besetzt das Regierungsviertel. Die haben das Hakenkreuz auf dem Stahlhelm 1920. Die Regierung versucht verzweifelt Unterstützung gegen die Putschisten zu bekommen, aber die Reichswehr weigert sich, gegen die vorzugehen. Die Berliner Polizei läuft sofort zu den Putschisten über und die Regierung flieht nach Stuttgart. Friedrich Ebert als Reichspräsident und die Regierung sind dann in Stuttgart und suchen verzweifelt nach Unterstützung und rufen dann zum Generalstreik auf. Der Generalstreik klappt auch. Nach wenigen Tagen muss die Regierung, also mit diesen müssen die Putschisten auch Schluss machen. Einer von denen wird verurteilt, einer. Aber mildernde Umstände, er hätte sich in selbstloser Vaterlandsliebe geopfert für den Putsch, kriegt also 3 Jahre habe. Und jetzt ist die spannende Geschichte, als die Tübinger Studenten aufgerufen worden sind gegen die Münchner Räterepublik, das waren Linke, waren sie sofort dabei. Jetzt ist neue Situation, sie werden wieder aufgefordert, was zu machen, und zwar gegen einen rechtsradikalen Putsch. So. Und jetzt ist die Frage, wie verhalten sie sich? Beziehungsweise ist eigentlich eine naive Frage, die Antwort ist eigentlich schon klar, wie sie sich verhalten.
Sie leisten keine Unterstützung?
Ja, das ist die wohlwollende Variante. Es gibt eine ganz merkwürdige Geschichte. Sie bieten der Regierung in Stuttgart an, wir fahren nach Stuttgart und unterstützen euch. Es gibt aber ein internes Protokoll, das heißt, wir fahren nach Stuttgart und sagen, wir unterstützen die Regierung. Aber wenn wir in Stuttgart sind, nehmen wir die Regierung fest und verhelfen damit den Putsch zum Erfolg.
Das wäre ja eine ganz harte Nummer gewesen.
Die Tübinger, wenn das geklappt hätte, die Regierung in Stuttgart hat es mitgekriegt und hat dankend abgelehnt, also wir wollen euch nicht. Wenn das geklappt hätte, hätten die Tübinger Studenten tatsächlich ein Stück deutsche Geschichte geschrieben. Die hätten 1920 womöglich einen rechtsradikalen Putsch zum Sieg verholfen. Die Regierung saß in Stuttgart, sie war aber frei. Und wenn sie festgenommen worden wäre, dann wäre es natürlich aller Handlungsmöglichkeiten beraubt gewesen. Und der Kapp hätte möglicherweise tatsächlich gewonnen.
Dann wäre die Weimarer Republik schon 1920 zu Ende gewesen.
Ja, man weiß natürlich nie, wie Geschichte dann laufen wird, aber es wäre ein schwerer Schlag gewesen. Vor allem sagt das ja was über die Doppeldeutigkeit aus, dieses Studentenbataillons. Wenn es gegen Linke geht, sind sie sofort dabei. Wenn es gegen Rechte geht, machen sie erstmal nichts und überlegen sich, wir könnten aber tricky nach Stuttgart fahren und der Regierung sagen, wir unterstützen euch. Und wenn wir mal dort sind, dann nehmen wir euch fest.
Und wie hat die Regierung das mitgekriegt oder der Herr Hahn sozusagen, um das zu verhindern? Weiß
der
man das?
Der Hahn hat es mitgekriegt, weil er möglicherweise, das weiß man jetzt nicht genau, möglicherweise das Telefon seines Rivalen, der heißt Haas, das ist jetzt ein bisschen schwierig, der Hahn ist der Gute und der Haas ist der Böse, der Rechte, das Telefon von dem Haas, dem Rechten, hat abhören lassen und festgestellt hat, dass der mit den Tübinger Studenten kollaborieren will. Und das hat er dann an die Regierung verpetzt. Die Tübinger Studenten, die jetzt kommen, die wollen euch eigentlich festnehmen. Dann hat die Regierung gesagt, wir wollen euch nicht, bleibt zu Hause.
Und das haben sie dann befolgt, das Studentenbataillon? Da sind sie
ja,
dann
ja. Also sie wären ja nur gekommen, weil sie sagen, wir wollen euch helfen. Wenn die Regierung aber sagt, wir wollen gar nicht, dass ihr euch helft, dann wären sie ja von vornherein schon als Mitputschisten gekommen. Und dann wäre diese tricky Geschichte, wir kommen als Helfer und zeigen dann aber, dass wir in Wirklichkeit das Gegenteil sind, hätte nicht geklappt. Sie hätten von vornherein als Putschisten nach Stuttgart fahren müssen. Das haben sie sich nicht getraut.
Und
sie haben dafür was anderes gemacht. Sie haben dann gesagt, okay, wir warten jetzt erstmal ab. Wir haben unsere Waffen gebunkert. Und wenn der Putsch sich als erfolgreich erweist, dann machen wir von Tübingen aus mit. Das Problem war bloß, dass jetzt die Gorgen ins Spiel kommen, also die kleinen Leute in Tübingen. Die haben tatsächlich die Häuser der Verbindungen bewacht und geguckt, dass von dort aus nichts Illegales mehr passiert.
Und hinterher gab es da aber wahrscheinlich auch keine Folgen für die Studentenverbindung, weil es ja kein offener Affront war, sondern nur eine Intention.
Es gab eine Folge, nämlich, aber anders als du dir das jetzt vorstellst, der Kapp-Putsch wird beendet durch einen Generalstreik in ganz Deutschland. Im Ruhrgebiet, damals industrielle Zentrum Deutschlands und auch so die Hochburg der Linken, bildet sich eine Ruhrarmee, 50.000 Leute, auch nur frühere Soldaten, die bewaffnet sind, die vertreiben die Reichswehr aus dem Ruhrgebiet. Die Reichswehr, die ja die Putschisten unterstützt hat, die vertreiben die Reichswehr aus dem Ruhrgebiet. Und nachdem der Kapp nachdem der Aufstand, der Putsch niedergeschlagen war, hat sich diese Rote Ruhrarmee nicht zur Ruhe gesetzt, sondern hat gesagt, wir wollen weitermachen, wir haben ein paar Forderungen, zum Beispiel Bestrafung der Putschisten, Demokratisierung der Reichswehr und so weiter. Und die Tübinger Studenten sind kaum war der Kapp-Putsch zu Ende aufgerufen worden, ins Ruhrgebiet zu fahren, um diesen linken Aufstand niederzuschlagen. Und dazu waren sie wieder sofort bereit und sind ins Ruhrgebiet gefahren.
Und die Niederschlagung der Roten Ruhrarmee war dann auch erfolgreich unter Beteiligung der Tübinger Einwohnerwehr, Studentenbataillon?
Ja, also die sind dann die waren verhasst bei den Arbeitern, sind heimlich von Stuttgart aus ins östliche Ruhrgebiet gefahren, sind dann über mehrere Etappen nach Dortmund gekommen und haben selber nicht geschossen. Sie sind zu Haussuchungen, Absperrungen eingesetzt worden, aber sie haben nicht geschossen, sie haben auch keine Opfer gehabt. Normalerweise würde man sagen, Gott sei Dank, das haben sie aber gerade nicht gesagt.
Sondern?
Sie haben gesagt, wir wollten in ein richtiges Gefecht verwickelt werden, aber diese Waschlappenregierung, so hieß sie, diese Waschlappenregierung hat uns daran gehindert, ein paar Leute totzuschießen.
Wie?
Also ein Brief der Verbindung Saxonia, die sagt, die Waschlappenregierung hat uns daran gehindert, richtig wie 1914, 18 mal wieder um uns zu schießen.
Wie sieht's aus mit der Aufarbeitung dieser dunklen Vergangenheit? Die Studentenverbindungen geben sich ja als eher ja harmlose Demokraten mit konservativer Gesinnung.
Ja, also es hat ja am Anfang schon mal gesagt, für mich war es 1968, waren das irgendwie Schrate. Inzwischen haben sie sich teilweise tatsächlich liberalisiert. Also diese Verbindung Stuttgart, ja, das sind die, die mit dem Hakenkreuz auf den Mannschaftswagen, haben zum Beispiel Frauen zugelassen, was weniger haben. Aber immerhin, sie haben Frauen zugelassen, sie haben sich liberalisiert, sie agitieren nicht mehr gegen die Demokratie, sie sind vermutlich auch in ihren Häusern im Stillen nicht mehr gegen die Demokratie, sondern sind irgendwie ein Verein, den ich jetzt persönlich seltsam finde, aber der heutzutage niemand was tut. Das Problem ist, wie sie mit ihrer eigenen Geschichte umgehen. Und da stilisieren sie sich zu Opfern. Die Nazis haben nach 1933 die Verbindungen aufgelöst und in Kameradschaften umgewandelt. Weshalb die Verbindung heute sagen, wir waren ja Hitlergegner, das Beweis, dass wir aufgelöst wurden, ist der beste Beweis dafür, dass wir immer Hitlergegner waren. Das ist natürlich Quatsch. Die Nazis haben alle Verbände, die keine Nazi-Verbände waren, aufgelöst, zum Beispiel auch den Stahlhelm Militärverein und die Verbindungen in Kameradschaften umgewandelt. Die Verbindungen waren nicht Opfer der Nazis, sondern sie waren Methodengräber der ersten deutschen Demokratie, nämlich der Weimarer Republik.
Vielen Dank, Michael Kuckenburg, für diese Infos.